Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Wie lange sollen Grundwehrdiener dienen? Wie lange sollen Zivildiener ihren Dienst ableisten? Und wer darf eigentlich auf Social Media sein? Die Regierung hat heute dazu neue Regeln vorgestellt. Und ich freue mich darüber heute in Zur Frage der Nation, dem Profil Innenpolitik Podcast, zu sprechen. Und zwar, mein Name ist Max Miller, ich bin Innenpolitikredakteur bei Profil und mir gegenüber sitzt Siobhan Geetz, meine Kollegin in der Außenpolitik. Hallo Siobhan.
Hallo Max.
Es sind zwei große Themen, die jetzt eigentlich über tatsächlich fast ein Jahr jeweils debattiert worden sind. Und zwar geht es um einen effektiven Jugendschutz, um ein Verbot von Jugendlichen auf Social Media, das jetzt beschlossen wird. Und es geht um eine Verlängerung des Wehrdienstes. Das sind zwei Themen, die tatsächlich miteinander nichts zu tun haben, außer dass sie einerseits junge Menschen betreffen und andererseits heute am Montag von der Regierung in einer gemeinsamen Pressekonferenz verkündet worden sind.
Genau, geframed wurde es schon so als, das ist jetzt die Sicherheit, das betrifft jetzt die Sicherheit des Landes. Ne? Einerseits schützt man junge Menschen vor den Gefahren des Internet, Radikalisierung und so weiter, Desinformation und andererseits geht es halt um die Landesverteidigung. Das war so ein bisschen der Frame, in dem das,
genau,
so
das
präsentiert wurde.
Fangen wir vielleicht gleich mal damit an. Bleiben wir doch kurz bei diesem Social-Media-Verbot für Jugendliche. Also Jugendliche unter 14 sollen eben von Facebook, Twitter und den anderen Social-Media-Plattformen, Instagram und Co., ausgeschlossen werden. Das heißt, sie sollen dort einfach keine Konten mehr haben dürfen. Und du hast schon Sicherheit gesagt, das hat man ein bisschen vergessen, aber das kam tatsächlich aus einem reinen Sicherheitsaspekt ursprünglich. Also der Erste, der das aufgebracht hat aus der Regierung, war Jörg Leichtfried. Der ist für die DSN, für die Direktion Staatssicherheit und Nachrichtendienst Staatssekretär. Und der hat gemeint, eben aufgrund des Gefahren des Internets, wie du schon gesagt hast, müsste man das doch andenken. Da ging es tatsächlich um Themen wie Turboradikalisierung auf TikTok. Also das ist ein echtes Sicherheitsthema gewesen, bis die Regierung dann es breiter gemacht hat und gesagt hat, naja, auch das hohe Suchtpotenzial der Algorithmen zum Beispiel, auch davor müsste man die Kinder schützen. Und genau, also es passt da schon ein bisschen dazu, aber natürlich ist es ein bisschen was anderes als jetzt wirklich der Dienst an der Waffe, mit dem man vor Russland schützt.
Das kann man nicht wirklich vergleichen. Genau, es geht geht es um Jugendschutz. Ne? Und ich finde es interessant, dass das jetzt noch vor der Sommerpause beschlossen wird. Das hat offenbar total gedrängt. Andere Länder haben das ja schon gemacht und einige mehr planen es. Und auch die EU will ja im Herbst einen Gesetzesvorschlag vorlegen. Schauen wir uns vielleicht kurz an. Australien hat es schon länger und Frankreich möchte es jetzt auch machen. Aber es ist ein bisschen anders als das, was jetzt Österreich plant, oder wenn man das mit Australien vergleicht?
Ja, also gerade Australien ist recht anders. Das war auch das erste Land der Welt. Die sind wirklich vorgeproschen. Und dort war auch ein bisschen ein Problem, das hat nicht auf Anhieb funktioniert in Australien. Also speziell die Altersverifikation war ein Problem. Und dann gibt es auch in Australien den Spezialfall, das wird in Österreich auch so ähnlich sein, dass man bestimmte Social-Media-Netzwerke benennt und die müssen sich an diese Regeln halten. Das hat in Australien im ersten Moment dafür gesorgt, dass einfach die Jugendlichen sofort mal Plattform gewechselt haben auf eine, die noch offen war. Dann muss man da natürlich so ein bisschen nachlaufen als Politik, weil man muss die Websites schon auch irgendwie benennen. Man kann nicht einfach, könnte man schon, aber will man nicht, quasi das ganze Internet hinter einer Alterssperre heben. Und Australien hatte auch mit der Age Verification, also mit der Altersverifikation, ein bisschen Probleme zu Anfang. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie gut sie es jetzt in den Griff bekommen haben. Grundsätzlich sagen da aber schon eigentlich alle Politikerinnen und Politiker, es gibt immer Lücken, die man ausnutzen kann, ganz speziell VPNs, also Virtual Private Networks, mit denen man einen anderen Standort vorgibt. Genau, damit kann man natürlich jegliche regionale Gesetzgebung im Internet umgehen, aber da sagen eben Politikerinnen und Politiker ja eh, aber das sollte uns nicht davon abhalten, ein sinnvolles Gesetz zu beschließen.
Weil das gilt ja für andere Gesetze auch.
Genau.
Es gibt ja auch ein Alkoholverbot für Jugendliche und
es soll Menschen geben, die davor getrunken haben.
Also die EU ist ja auch mit einem Vorschlag gekommen, die haben Experten beauftragt, die ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 13 vorschlagen und bis Herbst will die EU-Kommission einen entsprechenden Gesetzesvorschlag machen. Danach müssten ja das Europaparlament und der Rat, also die 27 Mitgliedstaaten, beraten und dann am Ende auch entscheiden. Also das Ganze läuft dann unter Digitalpolitik. Das heißt, da würde eine qualifizierte Mehrheit reichen, braucht es keine Einstimmigkeit. Und ein paar Länder, unter anderem auch Deutschland, die wollen jetzt erstmal abwarten, was da mal auf EU-Ebene passiert und dann erst gegebenenfalls ein nationales Gesetz beschließen. Wieso wartet Österreich da nicht ab? Wieso preschen die jetzt so vor?
Der zuständige Minister Andreas Babler und SPÖ-Chef auch, hat das schon so ein bisschen angekündigt oder ein bisschen erklärt in der Pressekonferenz. Er hat quasi gesagt, naja, in Brüssel dauert das einfach ein bisschen zu lang. Jetzt geht es da wahrscheinlich tatsächlich nur so um ein halbes Jahr hin oder her. Aber die Regierung wollte einfach bei diesem Sommerministerrat unbedingt was beschließen und unbedingt zeigen, dass man beschlussfähig ist und etwas präsentieren kann. Ich glaube, tatsächlich realpolitisch liegt es vor allem daran. Man kann aber tatsächlich auch sagen, wir haben jetzt über Australien kurz geredet, aber Frankreich hat ein ähnliches Gesetz auch gerade beschlossen. Das ist ein Social Media Verbot für Kinder unter 15 Jahren und das soll jetzt ab 1. September diesen Jahres bereits gelten. Und das ist recht ähnlich wie das österreichische Modell. Also vielleicht, dass wir das österreichische Modell auch noch ganz kurz erklären. Also in Kraft treten, beziehungsweise fangen wir so an, die Regierung hat jetzt einen Begutachtungsentwurf in Begutachtung geschickt. Da kann jetzt noch Kritik daran geübt werden. Der Plan ist tatsächlich, das noch im Herbst irgendwann zu beschließen, damit es ab 01.01.2027 in Kraft treten kann. Das heißt aber nicht, dass ab 01.01. alle Kinder ihr Facebook-Account haben sie wahrscheinlich sowieso schon lange aufgegeben, ihren Instagram- oder TikTok-Account aufgeben müssen, sondern danach haben dann die Websites bis 1. April Zeit, diese Regelungen umzusetzen. Und wenn sie es dann nicht tun, dann können sie gestraft werden. Das heißt, für alle jungen Hörerinnen und Hörer hier, also besonders jungen Hörerinnen und Hörer hier, zumindest bis 1. April könnt ihr euer Profil noch haben wahrscheinlich. Ab dann werdet ihr wohl Altersverifikationen vorbringen müssen. Und das ist auch noch nicht so klar, eigentlich müssten diese Altersverifikationen ja für alle gelten, weil wie soll denn Facebook wissen, ob ich denn über 14 bin? Also theoretisch werden wohl auch du und ich irgendwann so eine Altersverifikation vorbringen müssen. Da hat die Regierung jetzt schon gesagt, wie das gehen soll, auf jeden Fall über die ID Austria, das ist fix, aber nicht nur über die ID Austria, sondern es sollen auch private Anbieter quasi die Möglichkeit haben, entsprechende Software zu entwickeln, wenn sie sich an die Sicherheitsbestimmungen, die im Gesetz drinstehen, halten. Und das ist in Frankreich tatsächlich so ähnlich. Also der Vorteil, den Österreich jetzt hat, ist nicht nur, dass Frankreich nicht nur dieses Social-Media-Verbot hat, das jetzt gilt, sondern Frankreich ist auch seit einem Jahr circa sehr stark gegen Pornoseiten vorgegangen, weil auch da, die sind in Frankreich ab 18, in Österreich auch, und auch da gibt es viele Kinder und Jugendliche, die dort sind, obwohl sie zu jung sind. Und da hat Frankreich auch schon eine Age Verification durchgesetzt, also auch eine Altersverifikation. Das hat allerdings dafür gesorgt, dass sich die Pornoseiten aus Frankreich zurückgezogen haben. Also zumindest die großen Anbieter Pornhub und YouPorn haben gesagt, das ist ein so großer Aufwand und eine Einschränkung, da ziehen sie sich aus Frankreich zurück. Und da gibt es jetzt natürlich, könnte man die Sorge haben, dass das die Social Media Riesen vielleicht auch machen, dass die sagen, naja, dann bieten wir eben kein TikTok mehr in Österreich an. Allerdings sagen auch alle Expertinnen und Experten, es ist erstens unrealistisch, dass sie das machen. Das hat man auch in Australien zum Beispiel nicht gesehen. Und Europa ist für die ein enorm starker Markt.
Viel größer als Australien. Ne? Ja, also wenn da wirklich auf Europaebene was kommt, dann werden sie sich wohl dran halten müssen.
Ja, und theoretisch müssten sie es ja jetzt auch schon machen, nur es gibt halt keinen Rechtsrahmen dafür, sie dazu zu zwingen. Jetzt gibt es eben den Rechtsrahmen, sie zu zwingen. Und aus Frankreich gibt es die Zahlen, die Digitalbotschafterin von Macron, sie sagt, TikTok und Instagram machen ca. 20-30% ihres Umsatzes, ihres Geschäftes in Europa. Also es ist wirklich kein Markt, auf den die verzichten wollen.
Und die Strafandrohung, also es liegt dann sozusagen an den Anbietern, dafür zu sorgen, ne, dass das eingehalten wird. Genau. Und die müssten dann einen gewissen Prozentsatz von ihrem Jahresumsatz Strafe zahlen, wenn das übergangen wird, diese Altersbegrenzung. Ne? 6%.
6% und zwar nicht des Jahresumsatzes in Österreich, sondern offenbar des globalen, also bis zu 6% des globalen Jahresumsatzes. Das ist natürlich extremst happig. Das orientiert sich an den europäischen Strafrahmen. Das geht offenbar in der EU.
Das ist richtig viel.
Ja.
Okay. Also ich glaube, da ist die Regierung, also ich habe so das Gefühl gehabt jetzt bei der Pressekonferenz, dass da schon wieder irgendwie die Rücken gerader sind und die Aura so ein bisschen so, wir haben das jetzt geschafft. Ne? Also auch was die Wehrdienstreform betrifft, das waren schon so zwei Knoten in der Koalition.
Ja, wobei tatsächlich, obwohl es viel, viel mehr Menschen betrifft, war dieses Social-Media-Verbot für Jugendliche offenbar sehr viel leichter, sich darauf zu einigen, als auf den zweiten großen Punkt, nämlich die Wehrdienstreform. Also gehen wir vielleicht auf da dieses politisch heiklere Thema ein, auch wenn man auf den ersten Blick vielleicht sagen würde, okay, man verbietet da Jugendlichen eigentlich recht viel.
Ja, aber ich glaube, da geht es um den Schutz. Ne? Also man kann kaum was dagegen sagen, wenn man sagt, wir wollen unsere Kinder schützen, und es ist ja wirklich außer Rand und Band, was sie da sehen. Ja, kaum zu kontrollieren für Erwachsene, dann gibt es diese Rabbit Holes und diese süchtig machenden Algorithmen. Die Wehrdienstreform, das ist ein bisschen was anderes. Ich erkläre vielleicht mal ganz kurz den Weg, den diese Reform jetzt gegangen ist. Also ursprünglich hat eine Expertenkommission im Auftrag der Regierung ausgearbeitet, was es denn bräuchte, damit Österreich verteidigungsfähig ist, damit auch Österreichs Soldatinnen und Soldaten am Gefechtsfeld eine Überlebenschance haben. Also darum ging es. Ne? Also wie schaffen wir das, die so zu stärken, dass Bundesheer jetzt ganz unabhängig vom Geld, das Budget ist ja auch gewachsen, aber wie müssen wir ausbilden, damit unsere Soldatinnen und Soldaten eine Chance haben? Und diese Kommission unter Leitung von Generalleutnant Hammes Eder hat vorgeschlagen, eine Verlängerung um 2 Monate von 6 auf 8 Monate Grundwehrdienst plus 3 Monate Milizübungen. Aber das war im Jänner, also das ist über ein halbes Jahr her. Und da gab es ein großes Hin und Her. Die SPÖ hat dann, wollte dann runterverhandeln auf die Beibelassung des Grundwehrdienstes auf 6 Monaten plus 2 Monate Milizübungen. Es dürfte dann so hin und her gegangen sein. Und so vor einer Woche, 2 Wochen, hat sich langsam rauskristallisiert, dass 6 plus 3, also 6 Monate Grundwehrdienst plus 3 Monate verpflichtende Milizübungen, wieder, dass der Kompromiss sein dürfte zwischen SPÖ und ÖVP. Nur die Neos haben sich da total quergelegt.
Nämlich wirklich total, oder?
Total, genau, total. Was jetzt, bevor wir jetzt auf die Neos vielleicht nochmal kurz eingehen, was jetzt die Lösung ist, ist eine Verlängerung um 3 Monate. Also es bleibt bei 6 Monaten Grundwehrdienst und es kommen 3 Monate verpflichtende Milizübungen dazu. Die Milizübungen sind ja 2006 abgeschafft worden. Das war ja die letzte Reform des Bundesheers. Jetzt andersrum gibt es wieder eine Reform nach 20 Jahren, aber es wird wieder aufgewertet.
Also und reicht das aus Sicht des Bundesheers? Weil das ist ja doch deutlich weniger. Und wenn ich so die Körpersprache von Hammes Eder angeschaut habe, und er hat es ja auch gesagt, begeistert ist er ja nicht, oder?
Nein, aber ich glaube, er ist schon auch erleichtert, weil das stand wirklich total auf der Kippe. Weil die Neos sich gewehrt haben gegen einen. Man muss natürlich dann auch, das muss man auch dazu sagen, den sogenannten Ersatzdienst, also den Zivildienst verlängern. Auch das ist jetzt geplant, nämlich von jetzt 9 Monaten um 2 Monate es zu verlängern. Aber nur auf 11 Monate, aber nur auf freiwilligen Basis vorerst mal. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann soll es für alle verpflichtend 11 Monate dauern. Das ist ein bisschen so wie das schwedische Modell für das Bundesheer, nur umgelegt auf den Zivildienst. Das schwedische Modell wurde auch so ein bisschen von den Neos als neben meinem Beruf sehr als das, was man will, korportiert. Genau. Und was ich auch noch interessant finde, ist, den Grundwehrdienst wollen sie attraktivieren. Es soll nämlich jetzt 1.000 Euro Vergütung geben. Das waren bisher knapp über 600 Euro hat man da bekommen, und es soll Urlaubstage geben. Es gab bisher gar keine Urlaubstage. Also es gab ab und zu halt Wochenende frei, wenn man keinen Dienst hat, und wenn halt ein Notfall ist, konnte man halt auf Urlaub gehen.
Ja, dabei bei den Urlaubstagen bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt, weil die werden ja wahrscheinlich recht streng sein, wann man die nehmen kann. Weil ich schätze mal, in der Grundausbildung zum Beispiel wird man wohl nicht genau auf Urlaub gehen können.
Das denke ich auch
ja,
nicht.
Ja, eben. Genau. Aber dadurch ist schon der Spielraum für den Urlaub relativ klein, wenn dann die ganzen Grundwehrdiener gleichzeitig de facto auf Urlaub gehen. Also gerade im Sommer zum Beispiel würde ich mir erwarten, dass da vielleicht die Kasernen der Grundwehrdiener vielleicht besonders leer sind auf einmal.
Ich glaube, es wird auch nicht sehr viel sein. Es werden halt wahrscheinlich ein paar Tage sein. Das werden wir alles noch erfahren. Also sehr viel Konkretes kam da jetzt auch noch nicht. Also wir wissen viele Dinge auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall das, was jetzt am Tisch liegt. Das ist sozusagen der Kompromiss. Und den Experten wurde schon zugehört. Also man kann schon sagen, das ist jetzt nicht genau das, was die Expertenkommission wollte, aber es ist jetzt auch gar nicht so weit weg. Es fehlen halt quasi 2 Monate Grundwehrdienst auf den Vorschlag der Experten, die 8 Monate Grundwehrdienst wollten. Es bleibt bei 6. Und der Zivildienst wurde verlängert und das Ganze soll ab 01.01.2027 passieren.
Genau, aber, und das ist vielleicht besonders wichtig für entweder Eltern von jungen Männern oder die jungen Männer selbst, die gerade zuhören, 01.01. sollte der Stichtag sein, mit dem die, also bei dem die Stellungen gelten. Das heißt, wer jetzt bei der Stellung ist, der wird wohl noch nur 6 Monate haben. Und ich meine, beim Zivildienst ist sowieso auf freiwilliger Basis. Genau, das heißt, erst wer im neuen Jahr zur Stellung muss, erst ab da dürfte die neue Regelung dann auch greifen. Alles vorausgesetzt, dass es überhaupt eine Einigung gibt, nämlich mit den Oppositionsparteien oder zumindest mit einer davon, weil die Regierung könnte ja den Wehrdienst mit einfacher Mehrheit verlängern. Also dafür haben ÖVP, SPÖ und NEOS genug Stimmen. Aber um diese Möglichkeit zu schaffen, dass der Zivildienst dann tatsächlich verpflichtend verlängert wird, falls es denn so kommen sollte, dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Und alle drei Parteichefs haben gesagt, also mit dass die beiden Dinge zusammenhängen. Also beschlossen wird das ganze Paket nur als Paket. Das heißt auch tatsächlich nur, wenn es eine Zweidrittelmehrheit gibt. Was wiederum heißt, Herbert Kickl und Leonore Gewessler können da einen kompletten Strich durch die Rechnung machen.
Da bin ich auch gespannt. Das wird dann im Herbst passieren, ne? Ja. Nehme ich an. Es ist einmal Pause. Ich hab,
es sei denn, sie blasen es gleich ab. Das wäre bizarr, aber glaub, nicht zu erwarten.
Ich glaube, das wird im Hintergrund schon, wird die Opposition schon noch ein bisschen mit reingenommen worden sein, um mal auszutesten, ob das. Also die FPÖ war ja von Anfang an recht offen, auch für das Modell der Expertenkommission. Da würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen. Ich habe genau beobachtet, wie Beate Meindl-Reisinger, NEOS-Chefin und Außenministerin, bei dieser Pressekonferenz gesprochen hat. Und ich fand es interessant, dass sie noch einmal auf die Kraft des Kompromisses, nennen wir es so, hingewiesen hat. Sie hat gesagt, es sind große Reformen mit unterschiedlichen oder trotz unterschiedlichster Positionen und das sei die Kraft der Demokratie. Und die NEOS hätten sich konstruktiv in die Verhandlungen eingebracht. Ich glaube, das finden nicht alle, es würden nicht alle so sagen, dass sie da wahnsinnig konstruktiv waren. Wir hatten letzte Woche auch eine Geschichte darüber, wie sich einige bei den NEOS total querlegen bei dieser Wehrdienstreform. Man hat anhand dieser Debatte sehr gut gesehen, dass sich ein Graben durch die Partei zieht. Also ich habe mit Peter Filzmaier, Österreichs Politologen, gesprochen und er hat das verglichen mit den deutschen Grünen und hat gesagt, auch bei den NEOS gäbe es die Realos und die Fundis. Und die Realos, das wären halt dann so die Gruppe um Meindl-Reisinger und Hoyos und so, die wohl schon relativ bald irgendwie begriffen hätten, dass man da einen Kompromiss eingehen muss und dass es diese Reform braucht. Und dann gäbe es halt die Fundis rund um Niki Scherak, der auch im Nationalrat sitzt und da federführend sein dürfte, weil er halt Zwangsdienste für den Staat prinzipiell ablehnt. Und der hat sich jetzt auch überall zu Wort gemeldet und gesagt, es soll einfach ein Berufsheer geben. Am besten eine europäische Berufsarmee und ist da wirklich keinen Zentimeter abgerückt.
Ich fand das sehr spannend, weil ich habe auch genau hingehört, was meine Reisinger gesagt hat. Und sie hat tatsächlich gesagt, wir sind uns alle drei einig, also ÖVP, SPÖ und also alle drei Parteichefs, also Stocker, Babler und sie, dass es unbedingt notwendig ist, dass die Miliz gestärkt werden muss. Und das widerspricht, glaube ich, komplett dieser Seite der NEOS, oder?
Total. Obwohl sie wirklich, also diese Handvoll Hardliner, das sind die, die wirklich sagen, die wirklich gar nichts mit dem Bundesheer eigentlich zu tun haben wollen und sagen, das braucht es gar nicht. Ja? Also ich glaube, es gibt schon unter den NEOS viele, die eher weniger Staat wollen, aber ob jetzt, also diese richtigen Hardcore-Leute, das ist, glaube ich, nur nicht mehr, also wurde mir gesagt, ja, von Insidern, dass das jetzt auch nicht mehr als eine Handvoll ist.
Gut, aber eine Handvoll in den richtigen Positionen kann in einer kleinen Partei wie den NEOS schon sehr wichtig sein.
Genau, und die können schon noch da hart trommeln und Stimmung machen dagegen. Ja? Und ich glaube, das war das, was die Partei gespalten hat in den letzten Wochen, wo sich diese Debatte auch innerhalb der Partei total verschärft hat. Also Filzmaier spricht doch von einer Krise. Und ich finde das interessant, also diese Extremposition innerhalb der NEOS, weil es gibt eigentlich keinen Hinweis darauf, dass sich die Menschen in Österreich einen Berufsherr wünschen. Die Älteren unter uns erinnern sich an eine Volksbefragung 2013, wo fast 60% für die Beibehaltung des Bundesheers waren. Und das hat sich auch noch erhöht laut aktuellen Umfragen. Also das Vertrauen ins Bundesheer ist groß und mittlerweile sagen mehr als 70% in Umfragen, sie wollen die Wehrpflicht beibehalten. Und ich glaube, da geht es halt vor allem auch ganz stark um darum, was das Bundesheer sonst noch macht. Also auch in friedlichen Zeiten, Katastrophenschutz, humanitäre Hilfe und so weiter. Und das schätzen die Österreicherinnen und Österreicher.
Bei dieser Volksbefragung damals war ja ein ganz starkes Argument auch der Zivildienst, dass der halt mit dem Wehrdienst wegfallen würde. Und der wird jetzt eben auch um zwei freiwillige Monate zuerst verlängert und dann eben vielleicht dauerhaft. Und vielleicht auch da noch ganz kurz, diese 2 Monate, es soll trotzdem ein 9+2 Modell sein und nicht ein 11 Monate komplett Zivildienst, sondern 9 Monate und dann 2 zusätzliche, die auch eher zu diesem Katastrophenschutz hin sollen, die quasi da irgendwie so näher an dem Milizsystem angehaucht sein sollen. Und das fand ich auch recht spannend. Da gab es eigentlich gar keine Informationen bei der aktuellen Pressekonferenz, wie das genau ausschauen soll.
Weil das hat schon so geklungen, als sollten die dann noch was dazulernen oder irgendwie ein Training erhalten. Ne?
Also da gab es auch die Frage von einem Journalisten so, ja, naja, also der Erste-Hilfe-Kurs, der dauert nicht 2 Monate. Und dann hat Vizekanzler Babler noch gemeint, naja, den sollte man vielleicht eher am Anfang des Zivis machen. Jo, aber die Frage, was in diesen 2 Monaten passieren soll, das ist noch ein bisschen offen. Und
genau. Einiges ist noch offen. Aber ich glaube, sie sind so froh, dass sie das jetzt auf den Boden gebracht haben. Also es hat wirklich letzte Woche wirklich nicht danach ausgeschaut, als würde das klappen, wenn man sich umgehört hat so in der österreichischen Politik. Und mir wurde dann gesagt, naja, man muss ja was präsentieren. Wir müssen, irgendwas müssen wir da präsentieren. Es hat auch noch dazu in Österreichs größter Kaserne stattgefunden, dieser Sommerministerrat, in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg. Und es wäre einfach total blöd gewesen, wenn man diese Symbolik sausen lässt und da nichts macht. Ja,
es war auch, glaube ich, einer der ersten Sätze von Stocker, dass er gemeint hat, na, wir sind handlungsfähig und wir sind, also quasi auch im Sommer arbeiten wir weiter. Es wäre wirklich ein schlechtes Zeichen gewesen, wenn man da ohne Kompromiss rausgekommen wäre. Wie dieser Kompromiss zustande gekommen ist und wie die Gräben in den NEOS verlaufen, vor allem, wie sich diese Partei vielleicht doch irgendwie zusammengerauft hat und zerrauft. Das hast du ja im aktuellen Profil recherchiert. Da gibt es eine tolle, große Geschichte von dir. Kann ich nur sehr empfehlen, die entweder ja, im aktuellen Heft zu lesen oder auf profil.at. Ich würde sagen, wir hören uns, liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Woche wieder zur Frage der Nation. Und danke dir, Siobhan, fürs Dabeisein.
Ja, gerne. Und danke fürs Zuhören.
Danke.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.